Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna. Ich möchte euch heute Morgen aufs Neue willkommen heißen und euch inspirieren, eure geschätzte Aufmerksamkeit dem Mond der Nektar verschüttet zu schenken, dem Chaitanya-Mond. Es gibt verschiedene Monde. Also ich kann an mindestens drei denken und einer davon ist der Chaitanya-Mond. Wir lesen heute Morgen noch einmal den noch nicht zu Ende gebrachten Text. Kann sich noch jemand erinnern? Ich glaube, es ist 118. Ist es richtig? Ja.
Salve Narada Shankara Jaiha Yata Svayam Shri Rapi Prapta Deva Hala Yudo Pimilito Jatasyate Vrishnaya Bhuyakim Brajavasino Piprakata Gopala Gopyadaya Puna Prema Rasheshvare Vatarati Shri Gaura Chandre Bhuvi Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvichesha Shunyavadi Paskatyare Sadadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Sivasadi Gobhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Wir lesen noch einmal den Text. Nun, wo Lord Chaitanya, der Gaurachandra, erschienen ist, sind auch Shiva, Narada, alle Halbgötter, Lakshmi Devi, Lord Brahma, die Vrishni-Dynastie und die Gopas und Gopis von Braj hier in dieser Welt erschien. Gestern hatten wir darüber gesprochen, wie Shiva erschienen ist und was seine transzendentalen Spiele waren. Wer kann sich noch erinnern, wo Shiva erschienen ist genau? Oder ich hatte gesagt, wo ich meinte, als wer Shiva erschienen ist, ist vielleicht besser. Als Advaitacharya. Advaitacharya ist jedoch eine kombinierte Form, wenn ihr so wollt. Wer ist dort noch gegenwärtig? Mahavishnu, genau. Manchmal fragen wir uns vielleicht mit unserem psychologisch geschulten Geist, ist das nicht eine gespaltene Persönlichkeit? wie können zwei Personen auf einmal gegenwärtig sein? Ich kann euch nur eine kleine Brücke dorthin anbieten. Eine Brücke, die ihr dann selber durch eure eigenen Verwirklichungen im spirituellen Leben überqueren müsst, um das Ufer, was ich jetzt schildere, also das Verständnis, was man durch diese Brücke erreichen soll, um es dann selber vielleicht zu verspüren und zu verwirklichen. Es ist so, dass transzendentale Persönlichkeiten schon noch etwas anderes sind als wir, die wir ja etwas für unsere Persönlichkeit halten, was gar nicht unsere Persönlichkeit ist, nämlich das, was durch unser Karma an Sangskaras, an Eindrücken in uns entstanden ist. Diese transzendentalen Persönlichkeiten bringen einfach Charakteristikas, Qualitäten, Eigenschaften aus der spirituellen Welt mit sich, und es kann viele Eigenschaften geben in einer ein und derselben in einem und demselben Gefäß sozusagen. Nur so kann ich das versuchen zu erklären. Wir haben es vielleicht in unserem Wesen manchmal so, dass wir sagen, jetzt kommt meine künstlerische Eigenschaft ein bisschen voraus. Gestern zum Beispiel spürte ich beim Spaziergang plötzlich, wie meine Wandernatur, meine Wanderlust geweckt wurde und meine Wandernatur zum Vorschein kam. Und dann habe ich irgendwann das, was ich sehr deutlich in meiner Person habe, nämlich niemals die ausgetretenen Pfade noch einmal zu gehen, auf dem sich die Menge der Menschen bewegt. Da habe ich plötzlich so verspürt, ich muss jetzt einfach querfeld eingehen. Ich kann nicht jetzt da längs gehen, wo jeder längs geht. Das ist eine bestimmt nicht sehr transzendentale Eigenschaft in mir, die aber dann zum Vorschein kam und für kurze Zeit die Hauptperson wurde, nämlich derjenige, der jetzt querfeld ein musste. Also es ist nicht so, dass ich, was ich ausdrücken möchte, in uns sind nicht nur ein Wesenszug prominent, sondern viele, die unterschiedlich zum Vorschein kommen, zum Vorschein treten. Und nur bei transzendentalen Persönlichkeiten findet so etwas Ähnliches statt. Da sind wirklich zwei große Persönlichkeiten gegenwärtig. Und das sieht man bei Chaitanya Mahaprabhu sehr ausgeprägt. Er ist, empfindet ja sich als Diener von Krishna. Und zwar als welches spezifische Diener oder Dienerin? Radhika, hatte ich gehört, ja? Ja, Srimati Radharani. Oh, Krishna Prema Rupa, wir haben auf dich gewartet und das Kissen direkt neben Uddhava schon aufgestellt. Ja, wir wussten, dass du heute kommst. Bitte. Wir möchten ganz herzlich Krishna Prema Rupa begrüßen, der unserem Herzen und unserem Sinn Freude bereitet. Haribol. Der Krishna. Chaitanya Mahaprabhu ist meistens in der Gefühlsbhava von Srimati Radharani, die sich sehnsüchtig nur eines wünscht, nämlich dass Krishna aus Mathura und Dwaraka zurück nach Vrindavan geht. Nicht? Also er ist in der Stimmung von Srimati Radharani, aber ganz besonders in der Stimmung der sehnsüchtigen Trennung. Aber wie wir gestern erfahren haben, tritt hin und wieder eine andere Person zum Vorschein, nämlich Gott selber. An dem einen Tag, der eben ein ganz besonderer Tag war, und nicht einfach nur ein ganz besonderer Tag, sondern ein super besonderer Tag, ist Lord Chaitanya, statt wie sonst den Kirtans anzufangen und zu tanzen in der Mitte seiner Devotees, einfach weitergegangen auf den Altar und hat sich auf den Altar hingesetzt. Das tut nur Gott. So, hier sehen wir plötzlich, wie die andere Person, die nämlich Krishna, in den Vordergrund tritt und die andere in den Hintergrund. So können wir also sehen bei spirituellen Persönlichkeiten, dass da zwei oder drei manchmal oder vier Persönlichkeiten sogar gegenwärtig sind. Nun geht es weiter. Wer sonst ist gekommen? In diesem Gedicht heißt es, dass nicht nur Shiva kam, sondern auch Lord Brahma, Vidinchi. Brahma nun hatte vor im Krishna-Lila einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Wer kann sich an den großen Fehler Brahmas, unseres Weltschöpfers, erinnern? Wenn Darwin Chandra. Er hat einen Diebstahl gemacht, aber der Diebstahl, man macht nur Diebstahl, wenn ein der Fehler ist tiefer zu suchen, nicht im Diebstahl, sondern in der Mentalität, die dahinter ist. Er war neidisch, auf wen war er neidisch? Auf Krishna. Es war nicht ganz genau, dass er, ja, später kam vielleicht auch Neid dazu, aber er wollte Krishna testen. Warum wollte er Krishna testen? Weil er nicht verstand, dass Krishna Krishna ist, die höchste Persönlichkeit Gottes. Ja. Er wollte größer vielleicht sogar sein. Oder zumindest ebenbürtig, sagt die Mutter von Murli Manohar. Ja. Ja. Also Brahma ist derjenige, aus dem die Veden hervorgehen. Und als er das Lila Krishnas betrachtete, nämlich dass Krishna mit seinen Kuhhirten Freunden am Ufer der Yamuna sah und plötzlich dem einen Freund sagte, schau mal da, der Vogel. Und der Freund schaute zu dem Vogel und in dem Augenblick, wo er abgelenkt war, nahm sich Krishna, von dem eine größere Portion von Delikatessen vom Teller und aß ihn selber. Nun, dieser Teller war ein berührter Teller. Er war, wie wir so schön im Hare Krishna-Deutsch sagen, contaminated. Nicht? Er war kontaminiert. Und das macht man in der vedischen Gesellschaft nicht, dass man kontaminierte Dinge zu sich nimmt. Man schaut nicht mal auf kontaminierte Personen. Es geht da sehr um den Bereich der Suci, der Reinheit, der äußeren und der inneren Reinheit. Und Brahma nun, der hat gedacht, das kann doch nicht Gott sein, der eigentlich der Ursprung von den Vedas ist, wenn der sich so unrein verhält, so super contaminated, nicht? Und deswegen dachte er, das will ich jetzt mal sehen. Und er hat dann aus dieser Gesinnung heraus, dass er an Krishna gezweifelt hatte, einen Fehler gemacht, nämlich die Kuhhirtenjungen von Krishna getrennt. Und das Schlimmste, was sich Krishna vorstellen kann, ist getrennt von seinen Devotees zu sein. Das ist das, was dem Herrn am meisten Schmerzen bereitet. Getrennt von seinen Devotees zu sein. Und so hat er, der Brahma, diesen entsetzlichen Fehler gemacht. Ein Fehler, der nur aus, manche von euch haben schon gesagt, aus bodenloser Anmaßung möglich war. Als das Lila zu Ende war Hare Krishna, Kadamba Gharana Maharaj, ich habe heute Nacht für dich gebetet. Hat es was genützt? Lasst uns unser Maharaj mit Liebe im Herzen begrüßen. Kadamba Gharana Maharaj und sein großartiges Beispiel von Schmerztoleranz. Ki Jai. Ja, vielleicht noch ein Kissen für die Füße. Also das muss, Rückenschmerz ist etwas. Hare Krishna. Wir sprechen gerade darüber, wie die verschiedenen Devatas im Chaitanya-Lila erschienen sind und sprechen gerade über Brahma und was dazu geführt hatte. Am Ende, als Brahma merkte, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, weil aus ihm alle Vishnu-Formen hervorgegangen waren, ging er mit einer großen Reue im Herzen zu Krishna und sagte, mein lieber Herr, ich habe jetzt gesehen, dass du die höchste Persönlichkeit Gottes bist. Ich habe auch gesehen, wie du das verbergst, um mit deinen Devotees auf einer gleichen Ebene liebevollen Austausch zu pflegen. Ich kann gar nicht viel sagen. Ich fühle mich, obwohl ich als einer der Väter der Veden angesehen werde, unqualifiziert. Und ich möchte deswegen nur eins sagen. Es mag Leute geben, die sagen, sie würden dich verstehen, aber ich als Brahma halte das für einen großen Fehler. Ich kann dich nicht verstehen. Du bist so unbegrenzt. Und er bat mit Tränen und in den Augen um eine Geburt in Braj, also ein ganz geringer Devoti, so dass er ein bisschen tiefer in das Verständnis der Mysterien Gottes eindringen durfte. Und sagte dann, und wenn du das nächste Mal erscheinen solltest, lass mich auch erscheinen. Lass mich aber als jemand erscheinen, der völlig aus der vedischen Kultur ausgestoßen ist, der mit Geringschätzung von den Brahmanas behandelt wird. Ich möchte als jemand erscheinen, der verwerflicher Herkunft ist, sodass nicht einmal der Schatten von dem Stolz, der mich zu diesem Kardinalfehler hingeführt hat, dich herauszufordern, in mir aufs Neue entstehen kann. Und so erfüllte dann Krishna dem Brahma diesen Wunsch, eine ganz demütige Inkarnation zu nehmen. Eine Inkarnation als Haridas, ein Muslim. Manche Hindus verstehen das nicht, diesen Aspekt von dem Chaitanya Lila. Und sie sagen, eigentlich wurde der Haridas im Hause von Brahmanas als Sohn eines guten Brahmanas geboren. Aber seine Eltern starben und dann wurde er von Muslims aufgezogen, weil die nicht dem Brahman der indischen Gesellschaft ist es unverständlich, wie Chaitanya Mahaprabhu einem Muselmanen, das heißt einem Gegner der vedischen Zivilisation normalerweise ist, den Ehrenplatz einräumen konnte als Namacharya. Aber hier ist gerade das Besondere an dem Chaitanya-Avatar, dass Chaitanya eben nicht auf die Geburt Wert legt. Chaitanya Mahaprabhu legt eben nicht auf das äußere Wert, dass jemand zum Beispiel nach außen hin wahnsinnig entsagt ist und andere große spirituelle Eigenschaften aufweist. Chaitanya Mahaprabhu legt wirklich nur auf eines Wert, etwas, was es auch deswegen schwierig macht, sein Devotee zu werden. Man kann Chaitanya Mahaprabhu nicht durch äußere Symptome beeindrucken, durch das, wodurch wir uns in der Gesellschaft von den Menschen besser stellen wollen. Chaitanya Mahaprabhu sucht nur nach einer tief empfundenen Demut im Herzen eines Devotees. Ihr könnt Chaitanya Mahaprabhu praktisch nur durch eines aufregen, sodass er sich von euch abwendet. Nämlich, dass ihr stolz werdet und dass ihr aus diesem Stolz heraus Ninda macht. Ninda heißt so etwas wie eine Geringschätzung aufbringt zu seinen Devotees. So wie diese Geringschätzung im Herzen auftritt, wird sich Mahaprabhu von euch abwenden. Ihr braucht nicht entsagt zu sein. Ihr braucht keine hohe Geburt zu sein. Ihr könnt sogar in der Schweiz geboren sein. Hare Krishna. Ich sage das jetzt mal zu den Schweizern, die denken, sie sind das Kronjuwel der europäischen Nation. Ihr könnt eine arrogante deutsche Geburt genommen haben. Hare Krishna, wie euer Vortragender heute Morgen. Kein Problem. Solange ihr in eurem Herzen Demut kultiviert und einfach durch die niedrige Pforte der Demut geht. Prabhus, die niedrige Pforte, ihr müsst euch beugen, herunterbeugen. Komm runter, Mister. Bow down, Sister. So könnt ihr Mahaprabhu's Mercy erreichen. So, wem das zu viel ist, der kann jetzt den Raum verlassen. Es geht heute nämlich zur Sache. Lord Chaitanya Mahaprabhu wollte zeigen, dass mit dem Beispiel von Haridas, dass im Vaishnavatum der Geburtsstatus oder Familienangehörigkeiten oder weltlicher Reichtum oder Gelehrsamkeit, eine akademische Bildung und so weiter, von keinerlei Bedeutung sind. Es kommt auf etwas anderes drauf an. Nun, Brahma, der Weltenschöpfer, ging durch diese niedrige Pforte der Demut hinein und beugte sich ganz auf den Boden. Und als er am Boden angekommen war, da nahm er Geburt in einer muselmanischen Familie, der Familie von Ausgeschlossenen der Familie von denjenigen, für die vedische Kultur einfach nur ich will das jetzt nicht so ausformulieren, ihr wisst schon. So, am Ende von Mahaprabhus Lila entwickelte dieser Brahma Haridas Thakur, so wird er auch genannt, einen sehr interessanten Wunsch. Sein Wunsch war es, Gauranga, sagte er eines Tages, es gibt in meinem Herzen einen Wunsch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn du vor mir den Planeten verlässt und mich alleine zurücklässt. Deswegen möchte ich vor dir meinem Tod begegnen. Lord Chaitanya war geschockt. Er sagte, alles, was ich mache, nämlich das Chanten der heiligen Namen, beruht auf deiner Person. Du bist der drei Lecks chantet am Tag, das heißt den ganzen Tag chantet. Und du gibst somit das Beispiel, du lehrst durch dein Beispiel, wie soll meine Mission weitergehen ohne dich? Du zeigst den Pfad zu Prema, ich mache gar nichts, sagte Gauranga. Wenn du gehst, was kann ich dann machen? Haridas Thakur schwieg nur. Es war klar, sein Wunsch war ausgedrückt. Chaitanya Mahaprabhu muss lange mit sich gerungen haben, aber schließlich schmolz sein Herr Herz, mit seiner Eigenschaft, die die prominenteste unter seinen Eigenschaften ist, nämlich Bhakta Vatsalya. Er ist der Freund seiner Devotees. Und als das geschehen ging Haridas Thakur in seine Antya-Lila. Eines Morgens kamen die Devotees zu Gauranga und sagte: Komm schnell zu Haridas, er liegt auf dem Rücken, er ist krank. Chaitanya Mahaprabhu ging zu seinem geliebten Devotee und sagte: Wie geht es dir, Haridas? Nicht gut, mein Herr. Ich kann meine vorgeschriebene Anzahl von Runden nicht beenden. Er sprach nicht über Hustenbeschwerden oder Energieverlust. Seine Beschwerde war nur, ich kann nicht chanten, so viel wie ich will. Am nächsten Tag kam Gauranga wieder und diesmal waren schwarze Ringe um Haridas Thakurs Augen. Wie geht es dir, Haridas? Und Haridas sagte: Du kennst meinen Wunsch, mein Herr. Daraufhin setzte sich Chaitanya Mahaprabhu vor seinen geliebten Devotee hin. Haridas Thakur nahm die Lotusfüße auf seine Brust und während ein gewaltiger Kirtan anhub, fixierte Haridas seine Augen ganz fest auf das nektargleiche Gesicht von Gauranga Mahaprabhu. Und während er ganz laut chantete: Chaitanya, 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 tat er seinen letzten Atemzug und ging zu Gauranga. Gauranga war sehr gerührt. Er nahm seinen geliebten Devotee und da gibt es dieses tolle Gemälde, was ich euch gerne zeigen möchte. Es ist hier ein Gemälde, was in der Samadhi von Haridas Thakur zu finden ist. Er nahm Haridas Thakur, ich weiß nicht, ob ihr es aus der Ferne gut sehen könnt. Sollte ich es vielleicht rumgehen lassen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ramananda, darf ich dich persönlich verantwortlich machen, dass du es mir zurückgibst, weil du polizeiähnliche Eigenschaften hast und den Dieb aufspüren wirst. Also, es ist mein Lieblingsgemälde. Ich kann mich leider nicht davon trennen. Ich habe zwar sicherheitshalber ein zweites, falls es mir gestohlen wird. Denn irgendwann auf meinem Erdenweg wird mir das wahrscheinlich abhanden kommen. Dann nehme ich das zweite und wenn ich das verliere, dann sterbe ich auch. Das ist so schön. Schaut euch bitte Chaitanya Mahaprabhu an und die Tränen, die aus seinen Augen kommen. Und wie er Haridas Thakur trägt auf seinen Arm. Schaut euch auch bitte an, wie hochgewachsen Gauranga ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Er war ja, erinnerst du dich genau? Ich habe mal ausgemessen über 2 Meter. Wie hoch? 2,10. 2,10 Meter hoch. Bitte, 2,10. Udava, wie hoch bist du? Oh, hast du so weit das erreicht? Nee, das müsste man wissen. Passport. 1,90 und etwas. Oder aber würdest du uns den Gefallen tun, kurz mal aufzustehen? Ich denke nicht, dass du 2 Meter machst, weil ich kenne 2 Meter Freund, habe ich gekannt. Ja, du bist ungefähr 1,87. So groß wäre Mahaprabhu. Stell dich das mal vor, habt ihr das eben gesehen? Das ist aufgefallen. Denn da sind ja die kleinen Bengalis, sind ja nicht so hoch wie bis zur Schulter einer Kuh, nicht? Normalerweise. Und wie Mahaprabhu, dann hat er das. Und wenn er, meistens war, hat er auch mit erhobenen Armen, also im Kirtan hat er oft mit erhobenen Armen getanzt und ist dann gesprungen. Es war also unglaubliche Erscheinung. Nicht? Und Mahaprabhu nimmt hier seinen geliebten Devotee Haridas Thakur so liebevoll in die Arme und weint und sagt, Haridas Thakur ist der Beste meiner Devotees. Und auch nach einiger Zeit, nachdem das geschehen ist, nicht lange Zeit, ist Mahaprabhu selber auch fortgegangen. Nicht? Haridas Thakur hat er sehr, sehr geliebt. Gestern hatten wir im Chaitanya Lila ein anderes Symptom von Chaitanya Mahaprabhus Liebe von Haridas Thakur gespürt. Wer erinnert sich noch daran? Jai Gopal. Oh ja. Habt ihr gehört, wie er sagte, Chaitanya Mahaprabhu hat mit seinem eigenen transzendentalen Körper die Peitschenhiebe, ich muss dazu sagen, die tödlichen Peitschenhiebe gemacht. In der Muslimgesellschaft gibt es zwei Arten von Auspeitschung. Das eine ist, wenn der Auspeitschende, der die Strafvollziehung vollzieht, so schlecht, das heißt mit angewinkelten Armen, da ist der Winkel nicht so hart. Man kann schon ordentliche Wunden so will ich es jetzt nicht ausdrücken, aber es ist schon hart, so ausgepeitscht zu werden. Aber das war die zweite Art von Auspeitschen, das heißt mit ausgestreckten Armen, das heißt eine unglaubliche Hebekraft ist entstanden und die Peitschenhiebe hatten eine unglaubliche knochenzerbrechende und fleischzerschneidende Wucht. Ne? Es war richtig diese tödliche Art der Auspeitschung. Und ich habe mich damit mal befasst mit diesem Thema Auspeitschung, um das zu verstehen, dieses Lila. Ne? Es war von dieser Art. So. Yes. Mahaprabhu hat das auf seinen eigenen Körper genommen und die Striemen und die Wunden dann dem Haridas gezeigt und ihn gefragt, kannst du dich erinnern, dass du keinen Schmerz verspürtest? Das lag daran, dass ich es auf mich nahm. Chaitanya Mahaprabhu ist denn persönlich die Bestattung von Haridas Thakur übernommen. Er hat selber Nahrungsmittel erbettelt von denjenigen, die vor den Toren des Tempels Nahrungsmittel verteilten. Er hat genau festgelegt, wie diese Zeremonie stattfindet und er hat sie selbst persönlich angeleitet. So lieb war Chaitanya Mahaprabhu der Haridas Thakur. Wer kam sonst noch im Chaitanya Avatar? Narada Muni. Wer von euch weiß, welche Form der Bhakti Barde einnahm? Ein Bade ist ein Sänger. Ne? Srinivas, sagtest du? Srinivas Acharya, oder? Ich glaube, du bist ganz auf der richtigen Spur. Manchmal habe ich sogar gehört, wird Srivas Thakur auch Srinivas genannt. Aber das ist sehr, sehr rar. Also Srivas wolltest du, glaube ich, sagen. Ne? Srivas Thakur, eines der Mitglieder des Panchatattva. Mahaprabhu hatte eine sehr, sehr enge Verbindung mit Srivas. Und Srivas Thakur war eigentlich wohl der Erste, der Mahaprabhu so sah, wie er war. Als Srivas Thakur hat eben auch zwei Persönlichkeiten in sich. Die eines Sadakas und diejenigen eines der vollkommenen Seele Narada Muni, der die Bhakti Shakti ist. So, als Srivas Thakur in der Welt agierte, er war 16 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, war er ein aus der Spur gelaufener Brahmana-Knabe. Was heißt das, aus der Spur gelaufen? Well, er war hochmütig, er trank auch und er befolgte nicht die vedischen Schriften. Er war ein wilder Kerl, sozusagen. 16 Jahre Ritter, kennen wir vielleicht von uns selber auch, wie wir als 16-Jährige aufgetreten sind. Und eines Tages in einem Traum erschien ihm eine Persönlichkeit, eine goldene Persönlichkeit, die ihm sagte, Srivas, wenn du so weitermachst, wirst du Srivas, in einem Jahr kommt dein Todestag. Überleg dir, wie du die Zeit, die du noch hast, gestalten möchtest. Srivas Thakur hatte einen totalen Gesinnungswandel und er chantete ohne Unterlass. Am Todestag dachte er sich, am besten sterbe ich, wenn ich das Bhagavatam höre. Und so ging er zu dem Bhagavatam-Lehrer Devananda Pandit, wo er auf dessen Terrasse sich hinsetzte und seinen Todestag erwartete. Der kam auch. Plötzlich verdunkelte sich alles herum. Er kippte vorne rüber, glücklicherweise in einen Strohhaufen hinein. Die Lichter gingen aus, wie es in einem klassischen Tod ist. Aber statt ganz auszugehen, erschien die gleiche Persönlichkeit wieder, die goldene Persönlichkeit. Und mit einem Lächeln sagte sie, Srivas, du sollst leben. Srivas Thakur kam zu Bewusstsein. Er war nicht mehr auf der Terrasse, noch im Strohhaufen. Die Schüler von Devananda Pandit, die Srivas Thakur von überkippen sahen in den Strohhaufen, hatten gedacht, das ist ein Ekstatiker, der hat hier nichts zu suchen in dieser gebildeten Vorlesung und hatten ihn vor den Ashram getragen. Das hatte Srivas aber nicht mitgekriegt, weil er eben diese Nahtodeserfahrung hatte, wo ihm eben diese goldene Persönlichkeit wieder zum Leben erweckt hatte, die ihm vorher über seinen Todestag informiert hatte. Skoranga Mahaprabhu sagte später zu Srivas Thakur, erinnerst du dich daran, Srivas? Ich war die Persönlichkeit, die dir erschienen war als 16-Jähriger. Und ich war die Persönlichkeit, die Pranas in dir wieder erweckt hat, die Lebenskräfte. Srivas Thakur war, und das kann man jetzt gut verstehen, deswegen ein inbrünstiger Devotee. Ihm war eine zweite Chance gegeben worden. Und so hat er mit einer an absoluten Furchtlosigkeit die verbotene Krishna-Bhakti praktiziert. Warum war sie verboten und wer hat sie verboten? Die Regierung. Zu der damaligen Zeit, als Srivas Thakur, als Srivas Thakur erschien, hatten die Araber Indien überflutet und eine Fremdregierung etabliert. Es waren auch Afghanen dabei. Die Herren, die hatten ganz Nordindien in ihrem Griff, unter ihrer Kontrolle und haben natürlich Wert darauf gelegt, im Vorgang der Islamisierung, dass die neu gewonnenen dass die also nicht zum Hinduismus kamen und sich der Hinduismus nicht verbreitete. Das machen alle Regierungen. Als wir in Jugoslawien und Russland gepredigt hatten, zur Zeit der kommunistischen Diktatur, die auf dem atheistischen Materialismus beruht, wie er von Karl Marx und Friedrich Engels formuliert wird. Da waren wir, die wir den Theismus, das heißt den Gottesglauben predigten, Regierungsfeinde und wurden verfolgt. Zum Teil auch mit Quälereien verfolgt, mit Torturen verfolgt. So, Srivas Thakur hat jedoch in seinem Hause die Krishna-Bhakti gelebt und hat gechantet.
Und obwohl alle Nachbarn ihm sagten, hör auf damit, du bringst uns in Schwierigkeiten. Wenn du so weitermachst, werden die Muslims uns nicht mehr tolerieren. Deswegen werden wir dein Haus nehmen und mit all deinen Besitztümern werden wir das Haus einfach absägen von dem Grundfesten und in die Ganga schmeißen und dich da drauf. Und dann kannst du irgendwo eine neue, dein Haus aufbauen. Wir wollen dich hier nicht in unserer Nachbarschaft. Du bringst uns in Gefahr. Aber Srivas Thakur hörte nicht darauf. Er chantete weiterhin. Und eines Tages, es spitzte sich wirklich zu, die Brahmanen, die um Srivas Thakur waren, sagten Srivas Thakur, wir haben uns beschwert bei dir, wir wollen regierungstreu sein, wir wollen nicht revolutionieren, wie du es machst. Wir wissen, dass der König heute oder morgen eine größere Gesandtschaft von Soldaten schickt, die dich und deine ganze Familie gefangen nimmt. Was sollte Srivas Thakur tun? Am Morgen setzte er sich hin vor seinen Nishingadev-Deti und verehrte Nishingadev. Das machen alle Devotees, wenn Schwierigkeiten auftreten. Sofort zu Nishingadev gehen. Hare Krishna, einer meiner Zuhörer ist eingeschlafen. Ich möchte, dass du wenigstens diesen Punkt mitkriegst, weil er dir dienlich sein wird im spirituellen Leben. Wenn du in Schwierigkeiten bist, sofort, wenn existenzielle Schwierigkeiten kommen, sofort zum Schutzpatron der Devotees gehen, zu Lord Nishingadev. Und so verehrte Chaitanya Srivas Thakur Nishingadev. Wer noch verehrte Nishingadev von den Associates von Gauranga Mahaprabhu? Advaitacharya, ihr wisst alles. Und so, eines Tages war, also Srivas Thakur verehrte also Nishingadev und mitten in der Verehrung hört er plötzlich da sind sie. So klopfen nur Soldaten an. Und Sachinanda Swami. So klopfen nur die Überbringer meines sicheren Todes. Aber war mitten in der Puja. Nishingadev, 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 Nishingadev. Kennt ihr das, wenn man so in seinem Rücken eine Schwertspitze verspürt? Kennt ihr das Gefühl? Kennt ihr das, wenn er euch ein Verrückter plötzlich ein Messer an die Kehle hält? Ich möchte euch das niemals zumuten, das Gefühl. Es ist jede Phase unseres Körpers und unser Nervenkostüm erfassendes Gefühl. Es ist also nicht eine schwache, sondern eine starke Emotion, die dann kommt. So fühlte sich Srivas Thakur. In dem Augenblick flog die Tür auf, wurde aufgebrochen von einem machtvollen Kick. Und eine Stimme war, Srivas wollte nicht zurückschauen. Srivas! Oh, Srivas!
Nishingadev, Nishingadev,
Srivas! Plötzlich sieht Srivas, als er sich umdreht, Gauranga Mahaprabhu mit einer gleißenden Ausstrahlung. Er stürmt durch den ganzen Raum, räumt die Shilas beiseite, setzt sich auf den Altar und kommt in die Nishingabhava. Srivas, hol deine Familienangehörigen und verehre mich jetzt. Sofort, mein Herr, sofort. Srivas springt auf. Alle kommen, ich kann nichts erklären. Und alle sehen da Mahaprabhu in der Stimmung des Nishingadev sitzen. Er, der die ursprüngliche Ursache des Nishinga-Avatars ist, sitzt auf dem Altar. Das war vor dem, was wir gestern im Chaitanya Lila gehört haben. Das war davor. Und das musste auch geheim gehalten werden. Der Mahaprabhu, wie soll ich mich ausdrücken, Mission war ja, dass er eigentlich überwiegend Das möchte ich auch zu dem Lila von gestern noch sagen. Einem Lila, was ja beim Rolf dann auch eine ganz kleine Zeit ein Fragezeichen ausgelöst hatte. Moskitos in der Schweiz? Hallo Krishna. Das heißt, Global Warming ist auch in die Schweiz gekommen. So, normalerweise hat ja Gauranga Mahaprabhu darauf bestanden, dass er immer als Gauranga, als Devotee gesehen wurde. Er hat niemals zugelassen, dass seine Devotees ihn als Gott sahen. Aber hier hat er seine eigenen Prinzipien gebrochen und sich auf den Altar gesetzt, gleich zweimal im Haus von Srivas Thakur. Einmal ganz am Anfang und dann, als er die Mahaprakash zeigte für diese 21 Stunden. Ich möchte das nicht wiederholen, was gestern hier geschehen ist im Tempelraum. So, Srivas war Gauranga Mahaprabhu ebenfalls unglaublich lieb. Und Gauranga Mahaprabhu zeigte das viele Male. Ich möchte hier zwei hervorheben. Einmal sagte, als der Tanz von Gauranga Mahaprabhu im Hause von Srivas Thakur stattfand, verstarb ja dessen Sohn in den etwas entlegenen Räumen von Srivas Thakurs Anwesen. Ich habe einmal ein bisschen Forschung betrieben, wie die Häuser damals aussahen. Das waren meistens einstöckige Häuser. Aber die Devotees haben sich, oder diese klassischen Häuser, das waren fast so wie Häusersiedlungen. Da gab es also das Haus für die Frauen, die inneren Quartiere, die waren in der Mitte, die Frauen waren beschützt in der Mitte. Dann gab es darum herum andere Häuser und Räumlichkeiten und dann gab es außen die Verehrungsstätten. Das war alles sehr vastumäßig angelegt. Und einmal war im inneren Raum der kranke Sohn von Srivas Thakur war am Dahinsiechen. Und in der Zeit war der Kirtan von Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu hat ja jeden Abend den Kirtan bei Srivas Thakur in dem Anwesen gemacht. Erinnert ihr euch? Jeden Abend hat er sein Haus verlassen und ist festlich geschmückt wie ein Tänzer mit Blumen im Haar und klingelnden Glöckchen an den Füßen zum Haus von Srivas Thakur gegangen, um dann den Prema-Kirtan zu beginnen. So, während er das nun tat, ist der dahinsiechende Sohn von Srivas Thakur verstorben. Gauranga Mahaprabhu hat dann weiter getanzt und schließlich hat er den Tanz beendet und gesagt, warum kommt keine Ekstase auf? Was ist los heute? Die Devotees informierten ihn dann. Mein Herr, der Sohn von Srivas ist verstorben. Wann, sagt der Gauranga? Vor 6 Stunden. Warum hat er mir denn nichts gesagt? Sagten die Devotees, Srivas ist dir so ergeben, dass er nicht einen Tanz stören wollte mit einer Todesnachricht. Dem Augenblick stiegen Tränen in die Augen von Gauranga Mahaprabhu und er sagte, wie soll ich jemals einen Devotee wie Srivas verlassen können? Diese Worte fuhren wie ein Donnerblitz in das Herz von vielen Devotees. Die sagten, was? Warum spricht Gauranga Mahaprabhu davon, überhaupt vom Verlassen? Das ist doch undenkbar. Will er vielleicht Sannyas annehmen? Wie sein Bruder Vishwarupa? Als dieser Gedanke die Wahrnehmung der Devotees berührten, stürzten sie in eine unglaubliche Angst hinein. Denn das Schlimmste, was sich der Herr vorstellen kann, ist von seinen Devotees getrennt zu sein. Aber das Schlimmste, was sich die Devotees vorstellen können, ist von ihrem Herrn getrennt zu sein. Das andere Mal, wo Chaitanya Mahaprabhu seine Liebe zu Srivas Thakur zeigte, war, als er den Srivas eines Morgens fragte: Srivas, du chantest immer, liest die heiligen Schriften, was tust du für deinen Lebensunterhalt? Und Srivas antwortete: Ich möchte nochmal die Antwort wiederholen, dass sie auch deutlich verständlich ist. Habt ihr verstanden? Erinnert euch diese Antwort an eine andere Antwort von Srivas Thakur? Dhavan Chandra und Vanunandi, die machen diese Geste. Als Srivas Thakur, Gauranga Mahaprabhu, Frage so beantwortet. Also Srivas Thakur muss eine sehr besondere Persönlichkeit sein. Er hat anscheinend oft die Handsprache benutzt. Also von zweimal wissen wir. Er hatte so gesagt. So hatte er gemacht bei der Sonne. Gauranga hatte gefragt: Warum chantet ihr meine Namen? Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt Krishnas Namen chanten, nicht die eines gewöhnlichen Lebewesens? Sagte Shivas so. Als Antwort. Was ist das für eine Antwort? Sagte Gauranga. Ja, sagte Shivas, genauso wenig wie ich mit der Hand die Sonne bedecken kann, kannst du deine Herrlichkeiten verbergen. Du bist einfach Gott. Hare Krishna. Und hier gab also Srivas Thakur wieder so eine Antwort. Was willst du damit sagen, sagte Gauranga. Ganz einfach, sagte Srivas Thakur. Du bist es, mein Herr, der für meinen Lebensunterhalt sorgt. Wenn es nun einmal so sein sollte, dass an einem Tag nichts zu essen da ist, dann fasten wir und chanten deine heiligen Namen. Wenn am zweiten Tag, am nächsten Tag auch noch nichts auf dem Tisch ist, dann fasten wir. Was sollen wir machen? Wenn am dritten nichts zu essen da ist, dann gehen wir mit der ganzen Familie zur Ganga und stürzen uns in die Ganga. Was? Wir ertränken uns, zu Deutsch gesagt. Es wird nicht oft vom Schwimmen gesprochen. In die Ganga sich zu stürzen, da geht man davon aus, dass da nicht geschwommen wird, sondern dass ein glorreicher Hinwegscheiden ist. Wenn man in Kontakt mit der Ganga wegscheidet, geht's nur in die allerhöchsten spirituellen Bestimmungen. Wenn man deswegen sagt, er ist zur Ganga gegangen, heißt das eigentlich, er ist gestorben. Nicht in unserer europäischen Sprache. In Varanasi gibt es, man könnte das ausführen, dieses Thema Tod und an der Ganga, aber das soll nicht das Hauptthema sein dieser Vorlesung. Oder soll nicht ein großes Gewicht bekommen. So, mit anderen Worten, Srivas Thakur sagte: Du hast gesagt, du wirst dich um deine Devotees kümmern. Willst du dich etwas nicht um deine Devotees kümmern, die sich von dir abhängig machen? Das kann doch nicht sein. So, das war die Aussage. So, Gauranga lächelte daraufhin und sagte: Also, Srivas Thakur, wenn der Tag kommen sollte, dass Lakshmi Devi, oder eher wird der Tag kommen, dass Lakshmi Devi sich eine Bettelschüssel zulegen muss und betteln muss, als dass du nicht versorgt wirst von mir. Und so ist es im Hause von Srivas Thakur gewesen. Auf förmlich unverständliche Art und Weise kam immer Nahrungsmittel und alles, was Srivas Thakur benötigte, von Gauranga geschickt zu ihm. Kein Tag verging, wo nicht eine göttliche Arrangierung für den Erhalt der Familie sorgte. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat sich also revanchiert. Er hat Srivast Thakur beschützt, immer beschützt. Er hat ihn erhalten und versorgt. Und er hat uns somit eine ganz unmissverständliche Lehre durch sein Verhalten Srivast Thakur gegenüber gegeben. Nämlich, dass der Herr sich um seine Devotees kümmert. Ananyas Chintayantumang Yejana Bayupasate. Ne, ihr kennt den Schlokka aus dem 9. Kapitel der Bhagavad Gita, wo Krishna sagt, wer sich mir unumstößlich hingibt, den versorge ich mit dem, was er braucht, und dem erhalte ich das, was er hat. Das ist eine Lektion, die Chaitanya Mahaprabhu im Falle von Srivast Thakur sehr, sehr deutlich illustriert hat. Ich würde sehr gerne diesen Text noch zu Ende bringen und mache jetzt mal ein bisschen schneller. Wer erschien sonst noch? Shri erschien. Shri kann Srimati Radharani bedeuten. Wisst ihr, wo Srimati Radharani im Gauranga Lila erschien? Das ist eine Frage, die es in sich hat. Also, als Gadadha. Es ist sehr interessant. Srimati Radharani wollte so gegenwärtig sein im Gauranga Lila, dass sie zunächst einmal in Gauranga selber erschien. Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahyanya, sagt Krishna Prema Rupa. Sri Krishna Chaitanya ist nicht verschieden von Radha und Krishna. Es ist eine kombinierte Form. Im Bhakti Ratnaka wird das erklärt, dass einst Krishna mit Srimati Radharani nochmal von vorne, man muss, kann das nicht so aufgeregt darstellen. Einst saß Krishna mit Srimati Radharani in einem Blumen, in einer Blumenlaube, einem Kunja. Sie saßen zusammen. Und in Krishnas Herzen richtete sich ein Wunsch. Er sagte, O Dadhe, ich würde so gerne wissen, was du in deinem Herzen für mich empfindest. Ich würde so gerne deine Krishna Prema verstehen. Radharani schaute mit einem liebevollen Blick auf Krishna und sagte, du kannst sie nicht verstehen. Krishna antwortete darauf, ja, dann möchte ich deine Stellung einnehmen. Ich möchte selber ein Devotee werden. Ich möchte selber mich aus dem Standpunkt eines Devotees erfahren. Und nicht irgendeines Devotees, der vielleicht nicht so viel Bhakti im Herzen hat, also nicht so viel Krishna erfährt. Ich möchte du selber werden. Ich möchte in deiner Stimmung mich verehren. Also nicht du selber werden, das müssen wir jetzt wieder entfernen aus unserem Verständnis. Ich möchte in deiner Stimmung, O Radha, sein. Srimati Radharani sagte, das ist gefährlich. Du wirst so viel Liebe verspüren. Du wirst so viel Sehnsucht verspüren. Du wirst so viel Freude verspüren. dass dich das umwerfen wird. Du wirst dich auf den Boden rollen und deinen Körper an den scharfkantigen Stein schneiden. Ich kann diesen Gedanken nicht ertragen. Dann überlegte Srimati Radharani noch einmal. Dann sagte sie, nun gut, dann werde ich erscheinen als deine Ausstrahlung und dich vor diesen Schürfwunden bewahren. Ich werde dich umschließen, umfangen. Und so ist es, dass Krishna in dem Gora-Avatar innen schwarz ist, also innen Krishna, und außen golden, die goldene Ausstrahlung von Radha hat. Eine beschützende Ausstrahlung. Das nennt sich Liebe. Das ist Liebe. Nun, diese Ausstrahlung hat auch eine Form und sie heißt Gadadha. Gadadha Pandit. Gadadha Pandit ist, was ein großer Vaishnava-Gelehrter einmal gesagt hat, das, was von Radha übrig bleibt, wenn Krishna, hört euch das sehr genau an, ihr müsst wirklich jetzt nachdenken, wenn Krishna ihre Ausstrahlung von ihr nimmt und Goranga wird. Gadadha Pandit erleben wir im Chaitanya Lila als eine Persönlichkeit, die sehr, sehr schwierig zu verstehen ist. Sie ist nämlich die Persönlichkeit Radharanis, aber in dieser ganz besonderen, bestohlenen Haltung. Nicht? Diese sehr besondere Persönlichkeit, nämlich die Ausstrahlung, the Luster. Ist jetzt weg und Gadadha ist das, was übrig geblieben ist. Er wird trotzdem manchmal als die Ausstrahlung Radharanis bezeichnet, denn so ganz ist die Ausstrahlung nicht weg. Es gibt noch einen anderen Gadadha, den Gadadha Das. Es gibt Gadadha Pandit und den Das Gadadha. Und auch er hat etwas von Radharani. Also Radharani ist sehr gegenwärtig im Chaitanya Lila, um Krishna in seiner Expedition zu helfen. Der Expedition, die Krishna nämlich zu einem bestimmten Verständnis, zu einem bestimmten Ziel bringt, sich selber zu verstehen. Hare Krishna. Shri kann aber auch Rukmini und Satyabhama bedeuten. Und Satyabhama ist ja erschienen als wer? Jagadananda Pandit. Jagadananda Pandit ist ein Geweihter von Chaitanya Mahaprabhu, der mit Chaitanya Mahaprabhu den gleichen liebevollen Streit hatte wie Satyabhama mit Krishna. Satyabhama ist also Srimati Radhika in einer im Dwaraka Lila erscheint sie in einer Erweiterung als Satyabhama und sie ist immer ein bisschen sie haben immer eine liebevolle Spannung, die eben Krishna so viel Freude bedeutet. Nicht? Sie ist nicht gefügig wie Rukmini, sondern wenn Krishna zum Beispiel etwas erklärt, was ihm total wichtig ist, wo er will, dass jeder dabei ist, dann versteckt sich Satyabhama in ihrem Zimmer. Weil sie weiß, Krishna wird jetzt über die Liebe nicht zu mir sprechen, sondern zu den Brajgopis. Und das will ich nicht hören. Ich will nur Krishnas Liebe zu mir hören. Und Krishna riecht sich so auf über Satyabhama, dass er sagt, bringt die arrogante Tochter von Satrajit jetzt rein. Sie soll das hören, was ich jetzt sage, was in meinem Herzen ist. So, dieses Satyabhama erschien als Jagadananda Pandit, der auch manchmal mit Goranga stritt. Wie gesagt, ich kann das jetzt leider nicht so ausführen. Wenn man im Goranga Lila da mal einmal eintaucht, dann verliert man sich sehr bald. Jagadananda Pandit, darauf kommt es mir heute an, hat einen Vers geschrieben im Prima Vivata, den ich euch heute als ein Juwel mitgeben möchte. Ein Vers, den ein Gauranga Bhakta immer vor Augen halten sollte. Es ist ein Shloka, ein Vers, der den Gauranga Bhakta begleitet auf seinem Weg, seinem manchmal mühevollen Weg, dahin ein guter Devotee Chaitanya Mahaprabhu zu werden. Der Vers klingt so. Gaurami, Gaurami, Mukhe Baila Na Chale, Gaurara Achara, Gaurara Pracha, Laila Fale Fale. Ich kriege das mit dem Vers meist nicht so gut hin, deswegen will ich es nochmal vorlesen, ohne das zu versuchen, was ich nicht kann. Gaurami, Gaurami, Mukhe Balila Na Chale, Gaurara Acha. Acha heißt das Verhalten, was man an den Tag legt. Gaurara Pracha. Pracha heißt, wie man predigt. Laila volle, volle. Wenn man einfach der Welt sagt, ich bin ein Devotee von Gaura. Ich bin ein Devotee von Gaura. Und nochmal, ich bin ein Devotee. Nee, sag das jetzt lieber nicht, sonst werdet ihr gleich im Charme erröten. Hm? Ich bin ein Devotee von Gaura. Das ist nicht genug, das nur zu sagen. Das ist nur ein Lippenbekenntnis, zu sagen, ich bin ein Devotee Gauras. Nur diejenigen, die das Verhalten lehren, was Gaura gelehrt hat, und auch Gaurangas Botschaft predigen, nur die werden die wirkliche Frucht erhalten, dass man ein Anhänger Gauras ist. Es ist ein sehr wichtiger Vers, der immer wieder hervorgehoben wird in unserer Linie. Es ist sehr wichtig, dass du, um Gaurangas Barmherzigkeit zu spüren, in seine Fußspuren trittst. Das Verhalten und auch das, was du sagst zu anderen. Das deine Äußerung, dein Predigen, nicht? Das, was du gibst. Gaura angleichst. Wir müssen die Etikette behalten. Das Bhajan, was du tust, oder deine spirituellen Übungen in der Gauranga-Linie, wird getragen durch eine bestimmte, man nennt das Vaishnava-Etikette, durch ein bestimmtes Verhalten, was man lehrt. Und der wichtigste Stützpfeiler eines Verhaltens, welches Gauranga lieb ist, ist, diese Säule der Demut in seinem Leben zu errichten. Diese tief empfundene Demut. Es geht, wenn man Demut praktiziert, darum, einen Quantensprung im Bewusstsein zu machen. Nämlich, es geht nicht so sehr darum, was andere tun oder nicht tun. Spirituelles Leben geht sehr viel darum, was du selber tust. Es geht also nicht so sehr darum, die Welt zu reformieren. Es geht darum, das eigene Herz zu reformieren. Und ich möchte euch zum Abschluss dieser Vorlesung darüber etwas erzählen. Es ist ein unglaubliches Gleichnis aus den Upanishaden, was ich durch Krishnas Mercy gestern erinnern konnte. Ihr wisst, ich liebe es, Punkte durch Geschichten zu illustrieren. Und vergesse halt immer so diese Geschichten. Ich habe irgendwie so eine Antenne aufgerichtet und kriege sehr viele Geschichten mit, aber die hatte ich vergessen. Aber ist so gut dazu. Wie können wir in eine spirituelle Gesinnung kommen? Habt ihr manchmal auch den Wunsch, so aus der Oberflächlichkeit der Wahrnehmung in diese tiefe, im Herzen berührte innere Schwingung zu kommen? Es ist so einfach, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren, aber so schwer. Es ist schwer, wenn man an einer oberen Schicht des Bewusstseins ist. Und so einfach, wenn es uns gelingt, in die Tiefe zu kommen und in unserem Herzen plötzlich in der Tiefe mit Liebe zu Krishna verbunden zu werden und mit dieser tief empfundenen Demut. Immer dann, wenn ihr aus der Demut herauskommt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr die Tiefe verlassen habt des spirituellen Lebens und wupp wieder an der Oberfläche, an die Oberfläche gesogen seid. So, wie hält man sich in dieser Tiefe auf? Das ist nicht einfach. Diejenigen, die lange Zeit spirituelles Leben praktizieren, wissen das, dass diese Tiefe ein großer Segen ist. Diese Tiefe, die von einer inneren Demut und Bescheidenheit getragen ist, die markiert das Leben eines wirklichen Devotees, eines wirklichen spirituellen Menschen. Ein spiritueller Mensch, der im Ego ist, zack, der ist leider noch auf der oberflächlichen Ebene. Der hat noch nicht diese Tiefe erreicht. So, jetzt kommt das Gleichnis. Es ist ein Gleichnis, was ihr selber für euch übersetzen müsst. Ich möchte, dass ihr mitdenkt jetzt und ich werde euch deswegen nicht alles erklären. Es gab einmal einen König, der sehr krank war. Also das will ich euch noch erklären. Die eingebildete, bedingte Seele, die sich hält für den König der Welt, aber zur gleichen Zeit unglaublich krank ist. Gemütskrank. Es gab einmal einen König, der sehr krank war. Und er hatte alles schon versucht, um diese Krankheit zu heilen. Er hatte seine Doktoren bis nach Tibet und China ausgesandt, um Medikamente zurückzubringen. Aber nichts griff. Bis eines Tages ein Sadhu kam bei Dan Mohan. Ein echter Sadhu. Und der König sagte: Sadhu Maharaj, ich sterbe. Weißt du eine Medizin? Weißt du überhaupt, was meine Krankheit ist? Das Sadhu schaute ihn sich nur so an und sagte lächelnd: Ja, die kenne ich sehr wohl, deine Krankheit. Ja? Dann wärst du der Erste, der mich diagnostizieren kann. Ja. Und ich weiß auch das Heilmittel. Es ist ein bestimmter Kräutertrank. Den du jeden Tag trinken musst. Kannst du mir den bereiten? Ja, ich bleibe für einen Monat bei dir und bereite dir jeden Tag den Kräutertrank. Dieser Kräutertrank wird jedoch nur wirken, wenn du in deinem Herzen nicht materielle Wünsche hegst. Es ist so, als kennt ihr das, wenn man eine Medizin kriegt, dann sagt man, diese Medizin wird nur wirken, wenn du keine frittierten Ghee-Pakoras isst für einen Monat. Kennt ihr das? Medizin sind oft an bestimmte Bedingungen geknüpft. Ich wüsste jetzt gar kein gutes Beispiel. Aber es gibt so Medizin, habt ihr das nicht beim Ärzten? Also du musst das nehmen und dann... Ja, richtig. Bei Homöopathie kannst du keine Minze nehmen und du kannst auch 15 Minuten vorher und danach nicht die Zähne putzen, habe ich gehört, weil das ja über die Schleimhäute absorbiert wird. Was? Keine materiellen Wünsche für einen Monat? Versuch's mal, sagte der Sadhu. Und jeden Tag kam der Sadhu und brachte einen vollen Cup, ungefähr so voll, also so wie diese, für den König, der den dann nicht voll, einen halben Cup, es war einen halben. Von gepressten Kräuter, so ein Kräuterextrakt. Der Sadhu trank aber selber jeden Tag einen gesamten Cup, einen vollen Cup. Der König bekam einen halben und der Sadhu trank einen ganzen. Der König dachte bei sich, warum gibt er mir nur einen halben und trinkt selber einen ganzen? Aber ich frage lieber nicht, sonst kriege ich eins auf die Rübe. Also das hat wohl schon seinen Grund. So nach einem Monat wusste er, was der Grund war. Er fühlte sich unglaublich gut, die Krankheit verschwand schon nach 9 Tagen. War die Krankheit schon weg und jeden Tag wurde der stärker und stärker, lebensfreudiger, mehr Elan, mehr Körperkraft, die dahingeschwindene Muskulatur war wieder da. Alles kam zurück. Er fühlte sich prächtig und musste sich unglaublich zusammennehmen. Also jetzt mal alle Frauen, also sollen mir nicht unter die Augen kommen. Ich darf hier keine Mathe und Wünsche entwickeln. Ist schlimmer. Also dies und das nicht und bloß keine Gewürze in der Speise und kein Ghee, damit ich nicht hier. So nach einem Monat merkte er plötzlich, wie die ganzen materiellen Wünsche alle da waren. Was hast du mir da gegeben, sagte er zu dem Zadu. War das ein Liebeselixier? Ich weiß nicht, wer das nicht weiß, was das ist, kann sich erkundigen nach der Vorlesung. Das macht einen unbegrenzt lustvoll. Jetzt verstehe ich, warum du einen ganzen Becher trankst. Dir macht das anscheinend nichts aus und mir nur einen halben gabst. Aber ich habe jetzt zahlreiche materielle Wünsche. Und ja, sagte der Sadhu, ich kann dir nicht helfen. Ich habe dir die Medizin gegeben. Und jetzt sind die materiellen Wünsche wieder durchgekommen. Die Krankheit wird zurückkommen. Und du hast jetzt noch genau einen Monat Zeit. Überleg dir genau, was geschieht. Es gibt keine Medizin für dich. Du bist austherapiert, nennt man das in der modernen Medizin. Wenn die Ärzte mit einem nichts mehr anfangen können, dann sagen sie vornehm, du bist austherapiert. Das heißt, wir können nichts mehr für dich tun. So, in dieser Zeit bereitet sich der König auf seinen Tod vor. Jeden Tag dachte er bei sich, ich werde sterben. Er war jeden Tag im Tempel. Er ging nicht mehr, er hatte keine materiellen Wünsche bald mehr. Er war einfach nur auf das höchste Ziel im Leben ausgerichtet und wurde ein großartiger Spiritualist. Und nach einem Monat kam der Sadhu zu ihm und sagte, jetzt hast du es gelernt. Das ist die Lösung. Deine Krankheit waren starke materielle Wünsche und ich musste dich durch diese Prozedur hindurchnehmen. Ich habe diese Wünsche, ich habe das mit der Medizin so dargestellt, aber die Krankheit kann man nur heilen, wenn man die Krankheit der materiellen Wünsche heilt. Und ich habe dir deswegen gesagt, einen Monat hast du noch zu leben. Versteht ihr das? In dem Augenblick, wo ein Mensch die Nichtigkeit des materiellen Lebens versteht, in dem Augenblick, wo er versteht, ich kann nicht genießen, dies ist nicht zum Genießen, die Welt. Die Welt ist dafür, dass ich spirituell reife und meine Liebe zu Krishna entwickle. In dem Augenblick, meine lieben Devotees, wird die Krankheit des materiellen Daseins aufhören. Goranga nun, und das ist das Besondere, was wir, glaube ich, bei Kadamba Kanana Maharajas Vorlesung hören werden. Denn er hat seine Vorlesung gestern so eingeleitet. Also das kann nur in diese Richtung gehen. Goranga, das ist das Besondere, der gibt die Prema, der gibt die Liebe, schon bevor die materiellen Wünsche aufhören. Normalerweise hast du keine Chance im spirituellen Leben, ohne dass du materielle Wünsche aufgibst, weil das die Grundkrankheit des materiellen Daseins ist. Das ist die Krankheit. Das sagen nicht nur die Hare Krishnas, das sagen auch die Buddhisten, damit ihr überzeugt werdet. Ne? Materielle Wünsche, das ist das Grundübel des materiellen Daseins. Das ist, was das Ego aufbaut und erhält. Das ist die Verbindung zur Illusion. Das ist die Kette ans weltliche Leben. Das ist, was uns zu Geburt und Geburt und Geburt bringt. Normalerweise kannst du nicht spirituelles Leben führen, ohne diese Wünsche auszuhungern irgendwie und irgendwas zu machen, wie die Meditation und die Ernährung und das Yoga und dies und das und jenes. Aber bei Mahaprabhus Bewegung geht es anders. Der füllt dein Herz mit Bhakti. Hör auf mit Liebe zu Krishna. Das ist das Besondere. Und dann gehen die materiellen Wünsche weg. Deswegen, meine lieben Devotees, gerade im Kali Yuga, wo man nicht besonders entsagt und qualifiziert ist, ist Gauranga unser Weg, unsere Hoffnung, unser Ziel und unsere Möglichkeit. Hare Krishna. Deswegen möchte ich euch ganz herzlich einladen, heute mit in großer Anzahl, mit aufrichtigen Ohren und aufrichtigem Herzen die Vorlesung zu besuchen von unserem Kadamba Kanana Maharaj, wo wir nach der Einleitung, er hat über Premanjana gesprochen gestern, jetzt also unglaublich neugierig sind auf das, was er uns präsentieren wird. Hare Krishna. Gut, ich bin jetzt 5 Minuten über die Zeit. Alles, vielen herzlichen Dank. Wir sind immer noch nicht zu Ende gekommen, aber ich glaube, diesen Vers bringen wir nicht zu Ende. Der ist so, denn da sind ja noch so viele erschienen. Nanda Maharaj, die Gopas, die Gopis. Also bei diesem Vers sind wir schon defeated worden von Gauranga Mahaprabhu. Hare Krishna. Gut. Lass uns jetzt die Hände liebevoll in die Höhe heben und ganz laut rufen. Gaura Premanandi, Hari Hari Bo! Hare Krishna. Oh, danke.
So, Hare Krishna. Wir haben auch einen Kräuterzaubertrank vorbereitet zum Frühstück neben dem Prasadam, aber die Bedingung ist, jetzt müssen wir uns mehr absorbieren. Wir müssen tiefer reingehen und wir haben viele Möglichkeiten heute dazu. Wir werden heute von 10.30 Uhr bis 12 Uhr, und das ist jetzt eine Änderung, wird nicht Kadamba Kanana Maharaj das Seminar geben, sondern Chandramouli Swami. Parallel wird, wie gehabt, der kreative Werkstatt mit Ursula stattfinden, Bogenschießen mit Philipp, wieder beim Restaurant treffen, und die kreative Werkstatt ist ganz unten im zweiten Untergeschoss, und der moderne Tanz mit Jacqueline in der Turnhalle. Dann gibt es wieder um 12 Uhr Bhajan mit Ojashvi. Bitte kommt, wenn ihr Zeit habt. Und dann von 12.30 Uhr bis 14 Uhr wird Kadamba Kanana Maharaj das Seminar weitergeben. Und das wird im Seminarraum stattfinden, und Chandramouli Seminar auch im Seminarraum, also oben im Konferenzraum, genau. Und parallel wird es heute was Neues geben hier im Tempelraum, und zwar der Bhajan Workshop. Und das wird auch ganz, ganz spannend. Also es geht da einerseits um die Haltung. Mit welcher Haltung machen wir eigentlich Bhajan? Aber auch darum, wie können wir eigentlich diese Haltung unterstützen durch Musik und durch unseren Beitrag beim Bhajan. Also seid herzlich eingeladen, es wird sehr spannend. Dann gibt es Mittagessen um 14 Uhr und am Nachmittag von 16 bis 18 Uhr Juwelen des heiligen Namens, Harinam Chintamani mit Padam Gati Maharaj, und auch wieder Bogenschießen, ayurvedische Massagen und eben astrologische Beratungen mit Chintamani. Ich glaube, sie ist jetzt da oder ist sie jetzt hier im Raum? Aber sie ist eingetroffen. Wenn ihr eine Frage habt, wer sie ist, dann könnt ihr auf Nayana zugehen und sie fragen. Auch Anmeldungen für eben diese Beratung, geht doch bitte zu Nayana Manjari. Dann kann sie das einteilen. Und dann gibt es eben Abendessen wieder um 18 Uhr und nach der Gouda Adati das Abendprogramm. Und es wird dann angekündigt, was es sein wird. Es wird was sehr, sehr Schönes werden. Jetzt noch ein paar organisatorische Dinge. Madhumati hat Helfer organisiert für die Endreinigung. Es wird eine Endreinigung stattfinden. Und das macht man auch in Puri zum Beispiel. Wenn man den Jagannath-Tempel, bevor man eigentlich Jagannath herausbringt zum Ratha Yatra, wird ein anderer Tempel, wo er hinkommt, wird gereinigt. Und damit wird auch das Herz gereinigt mit der äußeren Reinigung. Und so werden wir auch am Freitag das Haus reinigen mit voller Energie. Und die Madhumati hat Helfer dafür organisiert und dieses Helfer-Meeting wird um 18 Uhr im Restaurant stattfinden. Und bitte alle kommen, die dafür eingeteilt sind. Genau. Okay. Also alle Helfer bitte um 18 Uhr zum Restaurant kommen. Es wird ein Nektar-Saver. Geht es reinigen? Doch. Dann noch was anderes, was noch ganz wichtig ist. Wir haben gesehen, dass alle voller Begeisterung gefilmt haben und fotografiert haben während des Festivals und das immer noch tun. Bitte gebt dieses wertvolle Material doch auch, kommt zu Madhumati. Und dann können wir das nämlich auf dem Laptop tun und dann auch dann eben fürs nächste Mal verwenden oder wenn auf die Homepage tun. Wir haben auf unserer krishna.ch Homepage auch das Ferienlager angekündigt. Dann kann man auch die Fotos dann drauf tun. Bitte kommt zu Madhumati. Und dann habe ich noch was anderes. Ich habe ja noch einen Zettel bekommen. Ja, eine ganze Liste. Also es gibt wieder Autos vor der Garage, in der Kurve, wie immer. Das ist immer, die Kurve ist ganz beliebt anscheinend hier. Also bitte das wegtun. Aha. Kitchen, okay. Also was steht hier? We have to load the temple van with kitchen material. Aha, deswegen mit dem Auto parkieren. Ah, okay, also das Auto parkieren ist deswegen auch vor allem am Freitag um 17, 18 Uhr, da müssen die Autos weg bei der Garage, weil dann der Tempel Van geladen wird mit Küchenmaterial, genau. Und es gibt Lunchpakete für Samstag, ist das richtig? Und bitte zu Narayana gehen für diejenigen, die gerne was brauchten, ein Lunchpaket brauchen. Und wer auch mitmachen kann, das zusammenpacken. Ja, heute Abend habe ich jetzt erfahren, also heute Abend wird ein ganz spannendes Programm stattfinden, und zwar die Magic Box. Und bei dieser Magic Box geht es eigentlich um die Magie, die Zweifel in unserem Herzen zu lösen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, ganz tiefe, essentielle Fragen oder auch Fragen zur Vaishnava-Kultur, überlegt euch die heute während des Tages. Vielleicht Unklarheiten oder wo ihr einfach nochmal wollt, dass die vertieft werden, schreibt diese Fragen auf und die kommen in die Magic Box. Und dann kommen Maharajs, kommen dann und werden dann die Fragen beantworten. Und es wird ist ein sehr, sehr schöner Abend, also der sehr viel Inspiration mit sich bringt. Also kommt, bitte.
Sagen. Sehr wichtig. Ich bin auch überrascht und freudig überrascht, weil ich weiß, das ist ein sehr schönes Programm. Ist jetzt jedoch sehr wichtig, dass es gerade jetzt erst bekannt geworden ist. Also sehr oft ist es so, dass sich Fragen ja über Tage ergeben. Also ich möchte euch ganz herzlich bitten, damit das Programm heute Abend das werden kann, was es werden kann, sind wir sehr darauf angewiesen, dass eure gut überlegten Fragen auch da sind. Ich würde euch also gerne so ein bisschen fast so als Hausarbeit bitten, demütig bitten, damit wir den Abend wirklich zu einem schönen Höhepunkt machen können. Euch wirklich zu Gedanken zu machen, was sind da für Fragen, die ihr eigentlich schon immer mal fragen wolltet. Und das ist gut, dass da dann einige Maharajas da sind, sodass wir wirklich die Fragen aus möglichst kompetenter Weise beantworten können. Ist jetzt sehr wichtig, dass wir eine Box tatsächlich machen und ich würde sagen, auf den Tisch da hinstellen. Also da wird ein Karton, wer macht das? Wer ist so ein guter Bastler? Narayana Manjari macht das. Die tut einen super Karton so bald wie möglich da hinstellen und dann könnt ihr einfach eure Fragen da reintun, nicht? Und die werden dann so gezählt. Und es können auch ruhig Candid-Fragen sein, also so ein bisschen, ja, Fragen einfach, Tja, die so im Herzen sind, nicht so richtig, richtig losfragen. Hare Krishna. Darf ich losgehen? Ich habe so ein eiliges Mission im Augenblick.
Und der Vorteil ist auch noch von diesem Abend, von der Magic Box, dass es anonym ist. Und das ist oft noch wirklich ein Vorteil. Ihr könnt wirklich auch Fragen, wo man denkt, oh Mann, die will ich jetzt nicht stellen, das ist mir irgendwie peinlich. Könnt ihr ruhig stellen, die Frage, und tut sie rein. Und das ist wirklich ein Vorteil, weil sonst oft traut man sich da nicht. Ich kenne es von mir auch und dann denkt man, oh, ist das vielleicht eine doofe Frage irgendwie. Bitte kommt. Und wir haben noch was ganz Interessantes. Und zwar haben wir gemerkt, dass ein Ferienlager sehr inspirierend ist für die Zeit, wenn man da ist. Und dann kommt man wieder nach Hause. Eine Woche später ist der Alltag wieder voll da.